Die sind nicht hergegangen, haben gesagt, den Kranefuß mögen wir nicht leiden, den werden wir jetzt mal richtig in den Hintern treten. Das war nicht der Punkt. Jeder hat sich dahinter versteckt, dass er eine Verantwortung hat. Und diese Verantwortung ist, für Mainstream-Motoren zu bauen und nicht für irgendeinen Rennheini. Und wenn man das mal im Kopf hat, dann ändert man natürlich auch seine Angriffspunkte. Denn du kannst ja nicht einfach da sitzen und sagen, okay, if that's so, then that's it. Diese Dinge habe ich noch nie mit einem Journalisten diskutiert, wie das bei Ford ging und so weiter und so weiter. Und ich glaube, man muss erstmal ein bestimmtes Alter erreicht haben, um zu sehen, was Leute veranlasst, so zu handeln, so zu sich zu benehmen oder irgendwie anders.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich ganz besonders, euch meinen heutigen Gast präsentieren zu dürfen. Ich habe wirklich schon lange überlegt, wie ich ihn am besten zu einem Gespräch mit mir bekommen könnte, aber wie so oft, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann ist Rainer Braun zur Stelle, der selbst übrigens erstmal testen musste, ob die Mailadresse, die er von meinem Gast hatte, noch funktionieren würde. Wir hatten Glück und da ist er nun. Sein Name ist schon in so vielen Gesprächen gefallen und speziell Rainer Braun erinnert sich gerne und häufig an die gemeinsame Zeit zurück. Ob in den Kölner Jahren, der Rennsportmeisterschaft, der Geschichte um den Sauerlandring von Baron von Wendt oder natürlich immer, wenn es um Ford geht. Er hat zunächst in Deutschland, dann europaweit und am Ende sogar weltweit den Motorsport von Ford verantwortet, um dann nach seinem Ausstieg in Amerika sogar sein eigenes Rennteam mit Karl Haas und später Roger Penske zu betreiben. Eine ganz besondere Rennsportpersönlichkeit und ein unverwechselbarer Charakter, der unverblümt sagt, was er denkt. Hier ist Michael Mike Kranefuß.
Herr Kranefuß, Life in Racing, das war mal eine Biografie, die Sie eigentlich mal geplant hatten und die ist bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden. Warum eigentlich nicht?
Ich habe also Probleme gehabt mit zwei Verlegern. Einer in Deutschland und der kam später und einer hier in den USA, die beide Angst hatten, dass sie von Penske gesucht werden würden.
Oh, okay.
Weil ich war sehr lautstark über mein Verhältnis zu Roger. Wir sind lange, lange, lange Jahre Freunde gewesen und haben auch jetzt wieder ein normales Verhältnis.
Oh, okay.
Aber Anfang 2000, als wir uns trennten, waren eine ganze Reihe Sachen, die mir wirklich aufstießen. Aber er hat mich ausgekauft und das war sehr fair. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich richtig Geld gemacht hatte. Ne?
Tatsächlich, das glaube ich. Da müssen wir nachher noch drauf
das
kommen, auf den Rennstall.
Dann habe ich meine ganze Richtung geändert, was dieses Buch angeht. Das ist fertig. Ich habe das hauptsächlich getan für meine Kinder und Enkelkinder, um die zu verstehen, wie dieser amerikanische Zweig der Kranefuß-Familie hier in den USA aufgekommen ist oder wie das passiert ist und so weiter und so weiter. Das ist denen freigestellt, ob sie es irgendwann mal veröffentlichen wollen oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch scheißegal. Muss ich sagen. Es war wichtig für mich, das aufzuschreiben, was mich in meinem, vor allen Dingen am Ende meiner Motorsportkarriere betroffen hat, beschäftigt hat. Und das ist da drin. Und die Familie weiß jetzt, wo sie dran sind, hoffe ich.
Also ich hoffe inständig, dass die Fans das auch irgendwann wissen, ein bisschen nach diesem Interview. Und ich hoffe, dass sie sich doch irgendwie nochmal dazu durchringen können, das vorher noch zu veröffentlichen, dass sie dann auch mitbekommen, was für einen Erfolg sie mit dem Buch haben werden. Und da bin ich mir sicher, dass das ein Riesenerfolg werden würde. Also die Deutschen lechzen inzwischen nach den alten DRM-Geschichten und vielleicht arbeiten wir das ein oder andere heute auf. Also ich würde mich freuen. Wie ging das bei Ihnen denn eigentlich los? Sie sind eigentlich nur Hobby-Motorsportler gewesen, oder?
Ja. Ich war in Münster, Westfalen, geboren. Und meine Familie hatte eine Wäscherei und eine chemische Reinigung. Und das war, weil ich der Älteste war in der neuen Generation, war das einfach angenommen, dass ich das auch tun würde. Mhm. Und ich habe da mal einmal, glaube ich, ein Jahr gearbeitet, wusste aber nach einer Woche, dass das nicht mein Leben sein würde. Ja, bin oft zum Ring gefahren und habe mir Rennen angeguckt und war so unglaublich begeistert. Und aber es war natürlich furchtbar schwierig, irgendwie einen Weg zu finden, da involviert zu werden. Und ein Freund von mir war befreundet mit Karl von Wendt, der den Sauerlandring bauen wollte, ein Rennfahrer. Und wir kannten uns alle. Und der hatte diesen Sauerlandring angefangen zu promoten und so weiter und so weiter. Und das hatte einen Punkt erreicht, wo das für ihn zu viel war. Er wollte Rennen fahren und Freizeit nicht dafür opfern müssen, dass da irgendwas passiert. Und hat mich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, das für ihn weiterzumachen. Und ich habe da, glaube ich, 1,5 Jahre gesessen und habe versucht, das zu machen. Karl hatte das Land und wir haben das vermessen lassen, haben eine Rennstrecke gemacht, die eigentlich sehr viel Attraktivität hatte, weil man von vielen Positionen die ganze Rennstrecke übersehen konnte. Es war an so einem Hang gebaut oder hätte sie gebaut werden sollen. Karl hatte aber auch die Absicht, nicht zu viel von dem von der Glory zu teilen, zum Beispiel mit den Politikern. Nicht? Wie heißt die noch?
Helmut Schmidt war, glaube ich, da, ne?
Bitte?
Helmut Schmidt war mit dem Boot sogar zum Schluss.
Das waren erstmal die Lokalen.
Der Ach so, okay.
Direktor der saß in Meschede. Das war, glaube ich, von diesem County oder wie das heißt. Anyways, sah das mehr von einem politischen Grund. Und natürlich waren die Umweltschützer dagegen, für alle möglichen Gründe und einige mit Sicherheit zu Recht. Und die kriegten sich dann beide so an die Köppe, oder sprachen nicht mehr und nichts passierte, um das vorwärts zu bringen in einer konstruktiven Weise. Den ich durch Karl kennengelernt hatte, die waren zusammen in dem Formel-3-Team, der Jochen Nerpasch. Mhm. Ford wollte eine Rennabteilung eröffnen und hat eine Menge Leute interviewt.
Also wir müssen mal das Jahr sagen. 1967 war die Rennstrecke mit Baron von Wendt. Das ist dann ausgelaufen. 1968 kam dann Jochen Nerpasch, der sie zu Ford geholt hat. Ne?
Und ich war einer von denen, die interviewt wurden bei Ford. Mhm. Und die haben sich entschlossen für Jochen Nerpasch. Und damit war ich raus. Und dann kam Jochen an und sagte, ob ich für ihn arbeiten wollte. Und das war natürlich wunderschön. Habe ich dann auch gleich dazu bereit erklärt. Und wir sind dann in Köln angefangen, Jochen und ich. Und Martin Braungart,
Okay.
Mercedes, eine ganze Reihe von anderen Leuten, Mechanikern teilweise von außen, großes Teil von innerhalb von Ford, die dazu kamen und so fing das an.
Was war Ihre Aufgabe genau? Hatten Sie irgendwann dann einen technischen Hintergrund oder war das mehr so das Organisatorische, was Sie bei Baron von Wendt gemacht haben?
Als meine Eltern meine Zukunft in der Wäscherei für mich geplant hatten, habe ich Maschinenbau gelernt,
okay.
Damit ich auch Maschinen reparieren kann. Ja, eine ganz merkwürdige Einstellung. Aber das war es dann so. Und das war mein technischer Hintergrund, aber nichts mit Autos oder so zu tun. Ich denke, dass ich ein gutes Verständnis für Autos habe. Und verstehe, was ein Auto schneller macht, also ein Rennauto, intuitiv, also nicht, dass ich das nun jetzt als Ingenieur begründen kann. Und hatte immer ein gutes Verhältnis mit den Ingenieuren und habe später in meiner NASCAR-Zeit, war ich einer der wenigen, der zu dem Zeitpunkt Ingenieure einstellte. Weil die wollten das nicht. Die Crew-Chiefs in NASCAR sahen da ihren Bereich gefährdet. Und
okay.
Das ging nicht. Aber da kommen wir mit Sicherheit später nochmal dazu.
Also, bestimmt.
Das war's.
Also Sie haben tatsächlich dann einfach ein natürliches Gefühl...
Assistent, habe das Büro geleitet, von dem ich auch keine Ahnung hatte, Budgets und so weiter, weil Ford ist eine Riesenfirma und das Motorsport passt eigentlich gar nicht, damals nicht und ich glaube heute auch noch nicht so richtig in deren Philosophie.
Dafür haben sie es weit gebracht bei Ford. Dafür haben sie es aber weit gebracht bei Ford,
ja,
was Motorsport anbelangt.
Ich weiß das, aber es war nicht ohne Schmerzen. Ne?
Weil ich habe ja mit Jochen Nerpasch auch schon ein Interview geführt und da war das immer wie so ein roter Faden, dass er immer mit einem leeren Büro angefangen hat und bei null angefangen hat. Das war ja das, was Sie damals vorgefunden haben. Ne? Eigentlich nichts. Ja. Und Sie haben die Abteilung von null aufgebaut eigentlich. Ne?
Genau, ja. Ja. Und er ist dann zu BMW gegangen und weil er einfach frustriert war und nicht sah, dass Ford ihm jemals die Möglichkeiten geben würde, das zu tun, was er wollte. Wie gesagt, er hat den M1 gemacht mit Martin Braungart. Die ganze M-Serie ist ja immer noch existent bei BMW. Das war schon sensationell. Aber eine Firma wie Ford oder auch BMW oder jede große Firma, die ist nicht dazu da, jemandem das Leben leichter zu machen. Nicht? Wenn man was erreichen will, muss man dafür kämpfen. Und das habe ich reichlich getan, über 25, nahezu 26 Jahre.
Unglaublich. So, dann fangen wir mal an. Wie war denn das damals, als dann Jochen Nerpasch gegangen ist? Ich meine, Sie hatten ja ein ganz gutes Verhältnis und dann ist er eigentlich zum Hauptkonkurrenten gegangen, zu BMW.
Ja, ja.
Wie hat sich das auf Ihr Verhältnis ausgewirkt? War das weiterhin kameradschaftlich?
Als wir es dann aufeinander stießen bei den Rennen, war es gelegentlich sehr gespannt. Aber wir haben immer gesprochen, weil es war so nie, dass wir jetzt total die Beziehung abgebrochen hatten. War nun mal so. Ne? Er war weg, war jetzt bei der Konkurrenz und hatte da Riesenmöglichkeiten. Hat den Stuck von uns wieder weggeholt, den wir gerade... welche hatten, dann hat er beim allerersten Rennen, ich glaube, das war das Eifelrennen, hat er den Hesemanns auf ein Auto gesetzt, der nichts anderes tun musste, als den Haier aufhalten. Ja, solche Spielchen wurden gemacht und da ist auch nichts dagegen zu sagen. Ich meine, wenn ich Möglichkeiten hatte, Sachen zu tun, habe ich es auch getan.
Ja. Erzählen Sie mal ein paar Sachen. Ich meine, Sie waren ja wahnsinnig erfolgreich damals in dem Jahr eigentlich, als Jochen Nerpasch zu BMW gegangen ist. Das war wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr.
Das Auto war fix und fertig. Es war praktisch so die üblichen Improvements, um mehr Performance zu bekommen. Aber ich war mehr betroffen von Martin Braungart ist Mitgang mit Nerpasch nach München als eigentlich Nerpasch, weil ich wusste, dass das, was er tat, das kann ich auch machen. Zumindest habe ich das angenommen. Es hat lange Zeit gebraucht für mich, einen Nachfolger von Braungart zu finden, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Das war Thomas Ammerschläger. Aber es hat lange gebraucht, auch für ihn sich zu entscheiden. Nicht? Denn Ford hat ja immer diese unterschwellige, will nicht sagen Position, aber die Ansicht von der Außenwelt war, dass Ford rein und raus geht. In den USA war es genauso, als ich hierher kam. Eine Menge Leute gar nicht mit uns zusammenarbeiten wollten, weil sie annahmen, das wäre nach ein oder zwei oder drei Jahren wieder alles vorbei.
Okay. Okay.
Und das war ein Riesenproblem. Aber dann, nachdem Thomas kam, war der Übergang nahezu nahtlos. Wir hatten eine Riesensaison in 72, was dann gipfelte in 1-2-3 in Spa.
24-Stunden-Rennen, ne?
24-Stunden-Rennen, ja. Und in 24 Stunden zu beenden zu dem Zeitpunkt war schon nicht einfach, das zu planen. Aber war gut, eine Menge Glück haben wir auch gehabt, nicht?
Das. Ja gut, aber das war, also Tourenwagen GM haben sie gewonnen, die DRM haben sie gewonnen, also das war ein Jahr ganz nach dem Geschmack eines Sportchefs. Wir
haben Maß in die Formel 1 bekommen, über die Formel 2 mit Surtees und so weiter. Klaus Ludwig kam langsam heran, Zackspeed fing an sich zu entwickeln. Noch viele Sachen kamen zusammen. Und ich muss sagen, ich hatte einen riesen Support innerhalb von der Ford Motor Company durch Walter Hayes. Das war der Mann, der die Formel 1 Motoren mit Cosworth entwickelt hat. Und wie hieß der Lotus? Mensch noch.
Colin Chapman.
Colin, ja. Und ja.
Das war also auf jeden Fall ein beeindruckendes Auto. Der übrigens war, heute.
Der hat mir immer geholfen, immer zu mir gestanden. Als Jochen abhaute, war das keineswegs geplant. Ich kam nie mit dem Banzer auf, der mein Boss dann wurde, als PR-Chef in Fort Köln. Und der alle möglichen Spielchen machte, um mich daran zu hindern, den Nachfolger da von Airbus zu spielen. Und Walter Hayes war derjenige, der am letzten, der dann Schluss, als ich ihm sagte, hey, this is not going to work, funktioniert nicht, ich suche mir was anderes, hat er dem Banzer also das Ultimatum gegeben und dann ging's. Und dann haben wir halbwegs normal zusammengearbeitet, Banzer und ich. Er war mein Boss. Ne? Schwieriger Typ.
Aber Sie waren natürlich auch ein ganz anderer Typ als Jochen Niabarsch, oder? Also,
Jochen redet nicht viel. Ja. Und viele Leute halten das dafür, dass er eben einen unglaublichen Durchblick hat. Ne? Was genauso wie andere Menschen nicht always zutrifft, nicht immer zutrifft. Nicht? Weil keiner hat permanent einen guten Durchblick. Ne? Wir sind alle am Raten und was weiß ich. Und aber wir haben privat zusammen rausgehangen, als wir noch bei Ford waren. Partys und so weiter und so weiter.
War nicht schlecht. Da sprechen Sie was an.
Ich war natürlich ganz anders als Niabarsch.
Ja, Sie waren auf jeden Fall auch auf den Partys, glaube ich, der länger durchgehalten hat. Also wenn man Rainer Brauns Geschichten hört, dann waren das.
Und ja, der hat ihn weiß ja, nicht. Das ist etwas, was mich jetzt, seitdem ich da einige von Ihren Podcasts und von YouTube da gesehen habe mit Rainer, dass der so viel aus dieser alten Zeit macht in terms of Partys, die da stattgefunden haben. Klar hatten mal jede Firma, jeder PR-Manager macht Partys hin und wieder. Aber dass da zum Beispiel diese Kölner Clique, der Pier Dade mit Stommelen, mit was weiß ich, mit all diesen
Heinz Leuten, Hormann, Jochen Maas,
zusammenhing und ständig zu Partys ging, das war einfach gar nicht der Fall.
Ach so, okay.
No. I mean, hey, das war, wir kannten uns alle und wenn wir uns irgendwo in einem Restaurant sahen, haben wir eine Minute gesprochen oder auch fünf. Aber das war's. Da war nie eine. Rainer und ich sind oft alleine ausgegangen, aber
ja, okay. Das war nicht,
so wie er das jetzt sieht. Und jeder hat seine eigene Ansicht von früher.
Wahrscheinlich war es einfach auch harte Arbeit. Ne? Bei allem verklärten Rückblick irgendwie, wenn man für einen Konzern wie Ford arbeitet, da muss man schon auch liefern.
Ja,
24/7.
Und was ich wirklich gelernt habe, was am Ende auch dazu beigetragen hat, dass ich einiges erreicht habe, was bei Ford möglich war, auch in den USA später, ist, dass man ehrlich ist zu seinen Vorgesetzten, nicht? Und denen genau sagt, was sie erwarten können. Formel 1 war ein Riesenthema bei Ford, als ich in die USA kam, wieder. Und überhaupt eine Philosophie zu entwickeln, wie man das behandeln soll, innerlich, innerhalb der Company und dann auch der Öffentlichkeit gegenüber. Ford war nie bereit. Einmal haben sie es gemacht mit Henry, und als er Ferrari kaufen wollte und das daneben ging, und Le Mans. Da hat er Autos gebaut ohne irgendwelche Restrictions.
Der GT40, als er einfach Ferrari platt machen wollte mit seiner Cola.
Ja. Ja, er war verheiratet mit einer Italienerin, und denen zu erklären, dass angesichts der Tatsache, dass wir hatten eine riesen Vergangenheit durch den Cosworth-Motor oder Ford-Motor, wie er hieß, Walter Hayes, das war ein Geniestreich von ihm und auch von Colin Chapman, dann das zu öffnen, nachdem die Motoren ja am Anfang nur für Chapman und Lotus da waren. Dann ich spreche ein bisschen schwieriger Deutsch als Englisch. Also
müssen Sie sprechen wunderbar. Also ich liebe das, wenn hin und wieder mal ein englisches Wort da reinkommt.
Well, anyways, da hatte Ford für 100.000 Pfund 14 Weltmeisterschaften gewonnen. Und dann ein paar Mark hier und da nochmal in certain Teams wie Tyrrell und so weiter und Jackie Stewart reingetan. Aber nichts Gravierendes. Zu der gleichen Zeit war Ferrari da, Honda kam, Renault war da, und hatten alle eine komplett andere Philosophie in terms of was immer es, whatever it takes.
Was immer braucht. Ein bisschen Sprechenglisch, ja.
Das was immer gemacht werden muss, wird gemacht, damit wir Formel 1 Rennen gewinnen. Und ja. Das war eine Philosophie, die bei Ford überhaupt nicht ankam, weil wir haben Abendessen organisiert mit Bernie Ecclestone und Ford Top Management, und Bernies Philosophie ist bekannt, nicht? Wenn du das Geld nicht ausgeben willst, dann don't even show up. Und das hat die bei uns natürlich sehr, sehr nervös gemacht. Auf der anderen Seite hat Walter Hayes gesagt, wir können nicht erlauben, Cosworth zu verlieren für unsere Entwicklung von High-Performance-Motoren. Und zwischen diesen beiden Extremen hört man dann, oder habe ich versucht zu mängelovieren in dem Punkt, zu dem Punkt, dass es irgendwo akzeptabel war. Für die Company, für mich nie. Formel 1 war auch schlussendlich das, was mich veranlasst hat, bei Ford Schluss zu machen.
Ja, tatsächlich. Kommen wir nachher auch noch drauf. Das ist ja sowieso ganz interessant. Also einmal habe ich ja mit dem Professor Fritz Indra, mache ich ja auch regelmäßige Gespräche, und der hat jetzt gerade gesagt, dass der Ford Cosworth Motor immer noch der erfolgreichste Formel 1 Motor ever war eigentlich. Ja. Aber es könnte sein, er sagt, in Mercedes-Stelle wird er jetzt mal nachzählen, weil er glaubt, es könnte sein, dass Mercedes jetzt demnächst Ford den Rang abläuft.
Das ist gut möglich.
Na ja.
Der Motor wurde entwickelt zu einem Zeitpunkt, als die Formel 1 versuchte, sich zu organisieren. Das heißt, in der Lage zu sein, eine ganze Saison mit genügend Autos zu bestücken. Die hatten alle diese Workshop-Mentalitäten, und dann kam der Motor, der ein Riesenproblem an die Seite tat, für alle Teams verfügbar war, relativ preisgünstig, always competitive, immer sehr stark und immer gewonnen hat. Ja, das hat dazu beigetragen, dass die Formel 1 von die Majority von den Teams, dass die anfingen von kleinen Rennworkshops sich zu Riesenunternehmen wie McLaren oder Ferrari und so weiter, sich zu entwickeln. Und das ist passiert. Und da war der Motor mit Sicherheit ein gravierendes Teil, genauso wie heißt die Transmission Company nochmal in England?
X-Track.
Newland.
Newland, Entschuldigung, natürlich, ja, klar.
Das war so. Der Motor und Getriebe waren geliefert von außen, waren zweifelsfrei, erlaubte den Teams, sich wirklich darauf zu konzentrieren, was das Auto schneller macht. Und das war's. Der richtige Zeitpunkt mit richtigem Druck dahinter, den Motor, Getriebe und so weiter erfolgreich zu machen.
Das ist ja eh ein interessantes Thema, wann man auf was setzt. Also ich meine, als Sie angefangen haben bei Ford, da war ja Rundstrecke, stand eigentlich über allem. DRM war das große Thema, man wollte Straßenwagen verkaufen, Escort, Capri nachher. Sie sind aber, als Sie Ford-Europa-Chef geworden sind, 1976, da haben Sie auch auf Rallye gesetzt.
Ja, na, das war eigentlich, Rallyes waren bis auf die Formel 1 in England populärer als Tourenwagensport, und das war ja basically das, was wir gemacht haben. Und als Stuart Turner hörte auf mit Motorsport und Walter Hayes hat mir dann die Europe-Geschichte gegeben, die im Grunde genommen nicht viel bedeutete, weil es war kein Geld da und es sah auch nicht so aus, als würde sich das in Kürze ändern. Aber ich habe nie was gegen Rallyes gehabt. Das, der einzige Motorsport, der mich wirklich nie angemacht hat, war Drag Racing hier in den USA.
Okay. Aber eine einzige Vernichtung.
Ich habe die Leute kennengelernt, McKinnon und so weiter. Super, super Typen, genau wie die Formel 1. Und was die mit den Autos gemacht haben, ist genau, was Formel 1-Fahrer im Extrem unter anderen Konditionen machen. Genauso. Und insofern hat mich das eher begeistert. Aber es war das gleiche Problem. Das waren die Anfang der 70er Jahre, war das gleiche Problem, das bei Ford immer vorherrschend war. Nicht genügend Geld, nicht genügend Unterstützung. Wir haben die Safari-Rallye gewonnen. Völlig unerwartet, hätten wir eigentlich gar nicht dürfen. Und nicht eine einzige Anzeige. Als Michael Schumacher das erste Mal Weltmeister wurde, ich glaube, hat Ford keine Anzeige gemacht. Total verfickt. Also wirklich.
War denn das peinlich?
Da geben wir die Kohle aus für das, was wirklich erfolgreich haben, dann haben wir es und dann wird es ignoriert. Also es waren schon Sachen da, dass so viele Entscheidungen hingen davon ab, von meinem persönlichen Verhältnis zu irgendwelchen Leuten, die am Steuerhebel saßen. Ob ich mich bei denen durchsetzen konnte oder auch nicht. Und wenn nicht, dann war es eben scheiße. Ich habe ein ganzes Jahr hier in den USA gekämpft, dass mein damaliger Boss, der später Chairman von Ford wurde, Harold Poling, ein Typ, ein Finanzmann, der absolut null Beziehung zum Auto per se hatte und schon gar nicht zum Motorsport. Hayes wollte mich, hat mich nach Amerika geholt und wollte auch, dass ich weiter für ihn arbeite. Ich kam im Sommer 80, Weihnachten 80, wusste ich immer noch nicht, ob ich ein Budget hatte für das nächste Jahr. Und ich war ziemlich sicher, dass sie mich bald da rausschmeißen würden. Pauling. Und dann bin ich nach im neuen Jahr zu Pauling gegangen und dann hat er mich eine halbe Stunde auseinandergenommen. Nur geschrien und dass er die Schnauze voll hätte von Leuten wie Walter Hayes, völlig ignorierend die normalen Ford, ging es sehr schlecht damals, nicht? Und er war wirklich dabei, die Stange hochzuhalten und war ständig, reiste er nach New York, um mit den Finanzleuten zu sprechen und so weiter und so weiter. Und er sagt, das Letzte, was er brauchte, wäre eben Motorsport. Aber angesichts der Tatsache, dass Walter Hayes ein ganz enger Freund von Henry Ford war, dem ersten, dem zweiten, war er da ein bisschen vorsichtig, den total vor den Kopf zu stoßen, obwohl die beiden immer ein schlechtes Verhältnis hatten. Und dann bin ich im Anfang 81 zu Pauling gegangen und habe versucht, mit ihm zu reden. Ich habe gesagt, ich habe eine Familie hier, zwei Kinder, die kein Wort Englisch sprechen. Ihr habt mich hier rübergeholt und jetzt seid ihr beiden nicht in der Lage, euch zu einigen, was mit mir nun passieren soll. Und eventually hat er sich dann beruhigt und dann hat er gesagt, okay, nach ein paar Tagen, wenn wir Motorsport machen, dann reportest du zu mir. Und das habe ich auch gemacht und wir sind relativ gute Freunde geworden.
Okay.
Der Typ, den alle fürchteten, das war Pauling, weil er eben ein No-Nonsense-Finanz-Buchhalter-Typ war, der nur eines kannte, Zahlen.
Der Anfang vom Ende. Eines jeden. Ach Mensch, jetzt, da ist sie, die Zigarre, die Pfeife. Ich hatte schon Angst, sie rauchen gar nicht mehr.
Oh klar, immer noch.
Aber unter welchen Voraussetzungen hat man sie damals nach Amerika gelockt?
Damals war die Situation in Europa, begann sich wirklich noch schlechter nach unten zu entwickeln, als es überhaupt möglich gewesen wäre. In 1974 habe ich mit Cosworth einen Deal gemacht, dass die einen neuen Motor für uns machen, einen Zylinderkopf auf dem englischen Sechszylinder, 3 Liter. Und dann wurde mir im November gesagt, vor 1974, also November 1973, es gäbe kein Budget und ich müsste alle Leute entlassen und so weiter. Und dann habe ich versucht, das zu umgehen, indem ich mit Leuten bei Ford gesprochen habe und habe gesagt, hey, lass die ganzen Mechaniker hier, bezahlt die Ingenieure. Oder wir haben natürlich einige Leute verloren. Und wir sind dann mit dem neuen Capri 3 oder 4 Mal gefahren, glaube ich, maybe ein bisschen mehr. War competitive. Arnold Schläger hat ein gutes Auto gebaut, aber der Motor war eine Riesenkatastrophe und zwar nicht das, was Cosworth gemacht hat, sondern was Ford gemacht hat. Wir waren noch nicht mal erlaubt, in die Gießerei zu gehen, um bestimmte Änderungen zu diskutieren. Never mind, dass die auch gar nicht berücksichtigt worden wären, weil die Leute, da war damals ja die Unions waren unheimlich stark in England. Die gesamte Arbeitswelt war nahezu ein Kampf. Und wir von 200 Blöcken, die für uns gegossen werden, haben wir vielleicht 2 benutzen können für einen Rennmotor.
Der Rest war Ausschuss?
Der Rest war Ausschuss, absolut.
Okay, aber ist ja lustig irgendwie, dass man sich eigentlich für eine Motorsportabteilung entscheidet und den Verantwortlichen den ganzen Tag eigentlich nur Steine in den Weg wirft. Ne?
Mhm. Also ich meine, well, nicht bewusst. Die sind nicht hergegangen, haben gesagt, den Kranefuß mögen wir nicht leiden, den werden wir jetzt mal richtig in den Hintern treten. Das war nicht der Punkt. Jeder hat sich dahinter versteckt, dass er eine Verantwortung hat. Und diese Verantwortung ist, für Mainstream-Motoren zu bauen und nicht für irgendeinen Rennheini. Und das war's. Ne? Da, und damit, und wenn man das mal im Kopf hat, dann ändert man natürlich auch seine Angriffspunkte, denn du kannst ja nicht einfach da sitzen und sagen, okay, if that's so, then that's it. Diese Dinge habe ich noch nie mit einem Journalisten diskutiert, wie das bei Ford ging und so weiter und so weiter. Und ich glaube, man muss erst mal ein bestimmtes Alter erreicht haben, um zu sehen, was Leute veranlasst, so zu handeln, so zu sich zu benehmen oder irgendwie anders. Hm. Und wie gesagt, vieles war Instinkt, wenn ich reagiert habe auf Sachen, die auf mich zukamen, und vieles war Dummheit, mich mit Leuten anzulegen, wo es wirklich absolut keine Chance gab, die zu überzeugen, mit mir zu gehen, bestimmte Dinge zu tun, zu finanzieren und so weiter. Das braucht Jahre, das so zu verarbeiten, dass man darüber reden kann, wie ich jetzt mit Ihnen rede.
Das ehrt mich und das freut mich ganz besonders. Aber Sie haben ja damals schon eigentlich eine große Abteilung gehabt. Ich meine, da muss man sich ja bei Ford auch der Verantwortung bewusst gewesen sein. Wobei, wenn man das jetzt heute sieht, da werden ja auch mit dem Federstrich die Rennabteilung zugemacht bei den Autoherstellern. Also so ja, traditionsbewusst sind die alle nicht mehr. Ne?
Ja, das und das wird immer so sein. Nicht? Mhm. Deswegen ist es unglaublich schwierig, eben einen solchen Job in einer solchen Umwelt machen zu können. Halbwegs successful.
Beschreiben Sie eigentlich, ehrlich gesagt, genau das, was wir auch heutzutage erleben oder was Sie jetzt eben schon gesagt haben, welcher Ruf Ford vorausgeeilt ist, nämlich, dass man von heute auf morgen sagt, wir ziehen unser ganzes Rennengagement zurück. Also die Angst derer, die eigentlich mit Ford zusammenarbeiten. Und das erlebt man ja auch heute. Also die DTM leidet ja sehr unter dem Rückzug von Audi und jetzt eigentlich hat das ja...
Audi ist da raus, ja.
Zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch den Motorsport, ne? Dass Werke irgendwie sagen, Zusagen, Absagen. Mercedes ist die einzige Konstante eigentlich und Ferrari natürlich in der Formel 1, die als Motorenhersteller und Fahrzeugentwickler wahnsinnig erfolgreich sind, aber natürlich auch ein Reglement haben oder das Reglement so gelesen haben, dass sie eigentlich auf Jahre hinaus Erfolg haben. Ne?
Ja. Das oder es beeinflusst haben.
Das haben Sie gesagt. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber gut, so war es bei Ford. Sie mussten sich damit arrangieren und Sie haben das ja irgendwie erfolgreich über 40 Jahre gemacht. Was war damals, als Sie in Deutschland oder als Sie von Deutschland aus zum Europachef geworden sind? Wie groß war da die Abteilung oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Abteilung in Deutschland war nominell, war das ich, eine Sekretärin. Ein Ingenieur, der von anderen Abteilungen bezahlt wurde und vielleicht 3 oder 4 Mechaniker. Der Rest waren zwar immer noch da, wurde aber bezahlt von deren alten Departments oder sonst auch immer.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also...
Und dann England, die waren noch ein bisschen besser dran. I think die kriegten gerade Castrol als Sponsor. Und Peter Ashcroft leitete die englische Abteilung, Boreham. Und ich bin ein- oder zweimal in der Woche nach England geflogen. Wir hatten ja da diesen Intercompany-Flugverkehr, der von Köln nach Stansted ging. Und morgens und abends zurück oder ich blieb 2 Tage und habe dann da irgendwo in Worley oder in Boreham übernachtet. Aber so, wir hatten ein gutes Verhältnis. War eine gute Zeit.
Wie bekommt man eigentlich, wenn man jetzt, sagen wir mal so, wie Ford auftritt, ich meine, damals gab es Porsche und BMW mit großen Abteilungen, ich meine, wie bekommt man Fahrer dazu, sich für eine Saison zu verpflichten? Die gehen ja auch ein großes Risiko ein. Und wenn sie jetzt, wie Sie sagten, da irgendwas vorfinden, wo vielleicht 2 Mechaniker an Autos rumwurschteln und von 50 Motorblöcken 2 wirklich zu gebrauchen waren und das Werk nicht so richtig dahinter steht, ich meine, irgendwie mussten sie auch die Fahrer überzeugen, für sich zu fahren.
Wenn ich versuche, jemanden zu überzeugen, bei uns zu unterschreiben, dann kann ich nicht anfangen, über die Waren zu gehen, denn dann marschiert er als erstes mal heraus. Nein, das waren persönliche Beziehungen. Ja, wir haben ihre riesen Fahrer gehabt. Niki Lauda gekriegt, als er zu Ferrari ging. Und dann hat der alte Ferrari, weil er einen Horror auf Ford hatte, darauf bestand, dass er aufhörte. Aber Niki hat wenigstens seine 3 oder 4 Rennen gemacht, die er hätte machen sollen. Jochen Maas ist geblieben, bis er dann auch sah, dass nichts mehr lief. Und dann ist er von der Formel 1, glaube ich, zu Porsche gegangen. Mhm. Stuck ist mit Nerpasch wieder abgehauen. Hesemanns ist von BMW abgehauen, ist zu uns gekommen. Das war ein sehr guter Zug von uns, ihn zu bekommen, weil er unglaublich viel Erfahrung hat. Und der war sehr sehr entscheidend bei der Entwicklung von dem Capri mit dem 3,4 Liter Cosworth Motor. Wir hatten immer eine bessere Stimmung. Jochen ist schwer, mit ihm warm zu werden. Und wo wir zusammenarbeiten, wenn Leute Probleme mit ihm hatten, kamen sie zu mir und ich habe versucht, den Jochen davon zu überzeugen, das oder das oder das zu tun, damit wir nicht noch mehr Probleme haben. Und das hat auch häufig geklappt, häufig auch nicht. Ich bin ein anderer Typ. Ich kann mit Leuten reden, wenn ich will. Und ich kann zuhören, wenn ich will. Brauche nicht unbedingt, aber insofern hatte ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Nahezu zu allen Fahrern in allen Motorsport verschiedenen Programmen, mit denen wir beschäftigt waren. Ob das Rallyes waren oder später hier in den USA, NASCAR und so weiter, Formel 1, Indy. Das war nie. Ich hatte nie Probleme, was Fahrer anging, mit denen so zu reden. Und es hat auch einige gegeben, die gesagt haben, nee, ich bin gut aufgehoben, wo ich bin. Ich habe keine Absicht, mich zu verändern oder bei Ford zu unterschreiben. Nicht? Aber die Majorität von den Leuten, mit denen ich sprach, die wir dachten, dass wir die haben sollten, haben wir auch bekommen. Und das war keine Geldgeschichte. Ne? Ich meine, wir haben gut bezahlt, aber das war nicht eine Geldgeschichte.
Okay, das finde ich ganz interessant. Wonach haben Sie damals, also wenn das, ich glaube, heute werden Fahrer viel mehr aus Marketing-Gesichtspunkten ausgesucht, also würde ich jetzt mal so naiv behaupten. War das damals auch schon der Fall? Also hat Ford gesagt, der passt besser zu unserer Marke oder war das eine rein sportliche Entscheidung oder eine persönliche, die Sie getroffen haben?
Rein sportlich, persönlich, was meine Aktivität angeht, Motorsport. Jochen Maas war der Erste, wo unsere Marketingleute und PR-Leute einen gewissen Wert darin sahen, ihn gelegentlich zu benutzen in Events oder für Werbung oder sonst was. Dieter Glemser ist ein ganz stiller Schwabe.
Ein Rosenzüchter, oder?
Ja, ja. Der ein sensationeller Fahrer war,
ja.
Aber relativ wenig
sagen Sie es gerne auf Englisch, wenn es leichter ist.
Ja, er war nicht ein Mensch, der aus sich herausgehen konnte.
Also introvertiert eher.
Und das hat ihn natürlich gelegentlich bei Journalisten oder auch Fans oder auch bei Händler-Promotions und so weiter immer etwas zurückstehen lassen im Vergleich zu Jochen Maas oder Stuck, der auch nur kurz bei uns war. Aber das waren natürlich Leute, die konntest du leichter verkaufen.
Als Sie Rallye gemacht haben, wie musste man da die Mannschaft irgendwie umarbeiten oder mussten Sie da irgendwie ein neues Team formieren, die Rallye-Profis sind?
Ich habe mit Ashcroft über Budgets gesprochen. Ich bin zu Rallyes gefahren. Ich wurde nachts um 2 Uhr, war ich immer fest am Schlafen irgendwo. Weil also so viel Interesse im Regen zu stehen, in Finnland oder irgendwo oder in Wales. Aber wie gesagt, ich wusste, was passierte. Ich war auf den Veranstaltungen mit den Fahrern gesprochen über das, was sie denken, was man machen soll und so weiter und so weiter. Und zu dem Extent Possible habe ich Peter Ashcroft geholfen, das Budget zu bekommen, das ihn erlaubt, das zu tun, was er denkt, was notwendig war. Ne? Was auch praktisch meine Aufgabe war.
Und 1979 hat es für die WM gereicht. Mit Björn Waldegard.
Ja.
1979, ja, genau.
Ja, aber auch das hat relativ wenig Einfluss auf Ford Motor Company's Corporate Approach towards Racing. Hat nichts geändert.
Nichts geändert.
Als ich die Europageschichte mit übernehmen musste, hat Bob Lutz, der damals Chairman bei Ford in der Europa war, der hat Karl Ludwigsen, kennen Sie den?
Ja, ja.
Ein Riesenarschloch. Ein Riesenarschloch. Von Tüten und Blasen, keine Ahnung. Aber eine große Schnauze und hat also Sachen gemacht. Hinter meinem Rücken hat er dann angefangen, den C1 bauen zu lassen. Und das war's. Denn Walter Hayes war in Amerika und Ludwigsen hatte seinen Job. Und von dem konnte ich nun wirklich keine Unterstützung bekommen. Und das habe ich auch sehr viel selbst verschuldet, weil ich dann wirklich nicht meine Schnauze gehalten habe bei ihm. Und dann bin ich zu Hayes gegangen und dann kriegte ich einen Anruf von Porsche. Da war Professor Fuhrmann, der Boss. Mhm. Und die suchten jemanden für Motorsport und der Hugo Emde, der wusste, wir waren gut befreundet und der wusste die Probleme, die ich hatte, vor allem seitdem der Ludwigsen da war, bin ich nicht zu Porsche gefahren. Und bin interviewt worden, aber ist nie was gehört daraus geworden, als er hörte, wie viel Geld ich verdiente. Da kriegte er wieder als Schwab oder was er war, kalte Füße.
Aber war das tatsächlich, war das so viel, dass der Porsche nicht mitgehen konnte?
Das war halt gut. Die war, ja, okay. Man wird befördert und wenn man erfolgreich ist, dann wird irgendwo schon honoriert.
Okay.
Persönlich. Das heißt nicht, dass plötzlich das Budget wächst oder irgend sowas. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wie gesagt, das war ein Gespräch und Hugo Emde hatte noch anderen Leuten versucht. Ich war ziemlich am Ende. Was ich wollte, was ich nicht wollte, habe Hayes angerufen, habe gesagt, I am leaving. Er sagte, no, don't do that und so weiter. Können wir drüber reden, wenn wir über Amerika reden? Gehen Sie weiter mit Ihren Fragen über Deutschland?
Nein, ich gerne. Also das ist toll. Wir können auch gerne abschweifen. Wir müssen das nicht unbedingt chronologisch machen. Das wäre nämlich übrigens tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob es Abwerbungsversuche gab. Ich meine, Sie hatten mit wenig Budget Riesenerfolge. Da müssten doch eigentlich auch die anderen Hersteller hellhörig werden. Ein Jochen Nerpasch, der dann von BMW auch irgendwann weitergezogen ist. Da hätte man ja auch sagen können, Mensch, da besetzen wir nach. Oder er zieht sie wieder mit. Oder Mercedes. Das kommt, als das damals um die. Das war ein bisschen später.
Nerpasch, nachdem er wegging, hat er gesagt: Wenn du willst, komm mit nach München. Mhm. Aber sagt er: Ich habe Ford gesagt, dass ich der richtige Mann wäre, um ihn zu ersetzen. Mhm. Und ich wollte nicht wieder Nummer 2 oder 3 oder sowas sein bei Internet-Maschinen. Deswegen habe ich das versucht, bei Ford durchzusetzen. Und eventually ist es auch funktioniert oder hat es funktioniert. Ne?
Gab es irgendeine Marke, für die Sie gerne gearbeitet hätten? Oder hätten Sie bei Porsche vielleicht gesagt, auch für ein bisschen weniger Geld hätte ich da auch gearbeitet?
Aber auch meine Loyalität Ford gegenüber hat viele Leute, ich denke mir heute, möglicherweise viele Leute davon abgehalten, mich ernsthaft zu pursuen. Mhm. Weil sie dachten, der geht da nie weg oder so. Und nach so und so vielen Jahren ist man natürlich auch mit der Firma irgendwie verbunden. Auch für mich wäre es nicht leicht gewesen, so Dinge halbwegs normal liefen, einfach zu sagen, ich höre auf. Aber die Ende der 70er Jahre unter Ludwigsen war... Das war mehr, als ich ertragen konnte. Und deswegen habe ich Walter als meinen alten Mentor und Supporter und Freund angerufen. Und der hat mich dann in die USA geholt für ein Gespräch, für eine Woche mit Leuten zu reden. Und das ist relativ gut gelaufen. Und nach einer Woche hat er mir dann ein Angebot gemacht. Und dann ist er mit Lutz, der der Boss von Ford of Europe war, in Verbindung gegangen. Und plötzlich war ich unersetzlich für Lutz und auch für Ludwigsen. Der weniger, der hat einfach nur so gequasselt, weil Lutz dagegen war. Und er sagt, wir können nicht den verlieren jetzt. Wir sind mittendrin im Diesen. Alles Quatsch. Anyways, das hat dann auch Wochen gedauert, bis Henry Ford entschied, dass sie jetzt endlich mal von ihrem Stuhl gehen sollen. Also alle Leute, die involviert waren und die das blockierten, das gefälligst zu unterstützen, weil er das will.
Oh, okay. Aber war Bob Lutz, als er Ford Europachef war, war der auch kein Motorsport-Fan?
Der hat bei BMW die Schnauze verbrannt, sich,
okay.
Weil er viel zu sehr für Motorsport war, immer dieses Image hatte,
okay.
Dass er die Rennerei wirklich schätzt und so weiter. Mhm. Lutz war ein unglaublich intelligenter Marketingmensch, der absolut die Notwendigkeit vom Motorsport in großen Automobilherstellern sah und auch unterstützt hat. Aber bei BMW ist er mit dem Kuhnheim dann irgendwie aneinander geraten und ist abgehauen. Und Walter Hayes hat ihn dann nach Ford Deutschland geholt und danach nach Ford of Europe. Dann kam er in die US und er und Red Poling, der mein Boss war, sprachen auch nicht miteinander. Oder jedenfalls nicht sehr produktiv.
Henry Ford, haben Sie gesagt, der hat nachher ein Machtwort gesprochen. Wie war Henry Ford? Mensch, Sie sind der Erste, mit dem ich spreche, der Henry Ford persönlich kannte. Kannten Sie ihn persönlich, ja?
Ja, ich habe ihn ein- oder zweimal in Europa kennengelernt und außer Hello, how are you? Und Henry war derjenige, der den Motorsport in den USA abgestellt hat. Und nur weil Walter Hayes der Ansicht war, dass wir den brauchen, Motorsport in Europa, Rallyes in England und Rennsport in Deutschland, hat Henry Ford ihn tun lassen. Mhm. Also weiterhin ein Budget und so weiter und so weiter. Ich habe einmal mit Henry Ford richtig gesprochen, das war, als die den Tempo entwickelten in den USA, muss 82 gewesen sein oder 81. Und da wollte er wissen, was ich von dem Auto hielt, was ein riesenscheiß Auto war. Total, absolut nicht in die Zeit passte. Keine Performance, kein Charakter, kein Gefühl, null. Und so habe ich es ihm natürlich nicht erzählt hier. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich denke, es ist schwierig, so ein Auto zu verkaufen. Was eigentlich der Sinn einer größeren Automobilfirma ist. Ne?
Um welches Auto ging es da? Ford Tempo, der sagt mir gar nichts.
Ja, der war in
ein amerikanisches Auto.
Ein was?
Ein amerikanischer Sportwagen oder was?
Nein, nicht Sportwagen. Oh nein.
Ein normales Auto.
Eine Escort-Größe. Das war der Vorläufer von dem Escort, der schlussendlich dann in Europa initiiert wurde und auch gebaut wurde und dann später in die USA kam.
Finde ich lustig.
Wir sind befreundet immer gewesen. Der hat ein Jahr, eine Saison mit uns verbracht. Das war, glaube ich, 71. Nierpasch war noch da. Muss also 71 gewesen sein. Da ist er mit uns gereist zu den Rennen. War in Helga Nierpasch verliebt.
Der Henry Ford.
Ja, jetzt war ein Junge. Er war ein Hippie. Lange Haare, weiße Shirts, die über die Knie gingen und so weiter. Und hatte panische Angst, sich mit seinem Vater auseinandersetzen zu müssen. Aber wir waren immer befreundet. Und als er von Australien zurückkam, war ich gerade angekommen in Michigan, um da mit Motorsport wieder anzufangen. Und er war einer der wenigen, der ganz ernsthaft sagte, dass ich wohl einen Knall haben müsste, so etwas Blödsinniges zu tun. Und meine Überlegung war, dass erstens Europa mit Ludwigsen wäre der Rest meines Brains verschwunden und meiner Initiative, Energie, alles. Ich dachte mir, dass Amerika Motorsport braucht, weil deren Image total getankt war. Und dass, wenn Ford Motor Company nicht pleite geht, wozu eine große Chance bestand in den Anfang der 80er Jahren, dass ich dann eine gute Chance habe, mit dem ganzen Aufschwung mit identifiziert zu werden. Und demzufolge ist es wahrscheinlich, war Lutz, alle Leute, die ich kannte, Amerikaner in Ford of Europe, sagten, du bist verrückt, dahin zu gehen. Das ist das absolut Letzte, wo du hingehen willst und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, ich dachte, wenn Ford Motor Company durchgeht und weiter Automobile baut und so weiter und Geld ausgibt für die Rennerei, ist die Zukunft nicht schlecht für mich. Denn ich werde als einer von denjenigen angesehen, die diesen Erfolg mitgetragen haben.
Klar, klar. War das für Sie, als Sie nach Amerika gegangen sind, geplant als kurze Episode? Ich meine, Sie haben jetzt fast die Hälfte Ihres Lebens in Amerika verbracht. Mhm. Oder war das, haben Sie Ihrer Frau gesagt, na, wir machen das mal 5 Jahre und dann ziehen wir schön wieder zurück?
Das war supposed to be eine 2-3 Jahre Assignment, Sport in Motorsport zurückzubringen, und zwar in einer Weise, dass die Company damit relativ painless, schmerzlos leben kann. Mhm. Und dann sollte ich wieder zurückgehen. Ne? Und dann hat aber Ford, Dan Peterson war damals, glaube ich, Chairman, der wollte nicht, dass ich weggehe, und wir flogen irgendwann mal zu einer Veranstaltung in Kalifornien auf dem Company Plane. Und da hat er mir gesagt, warum ich nicht berücksichtigen würde, in den USA zu bleiben. Zumindest für das Ende meiner Karriere. Ja, dann haben sie mir die grüne Karte sofort besorgt und dann dabei geholfen, als wir Citizens werden wollten. Aber das Erste war natürlich das Gespräch mit meiner Frau. Und Jungs waren 5 und 7 Jahre, als die rüberkamen. Also da brauchte man noch nicht viel zu reden. Und Emmy sagte, hey, das macht dich glücklich. Du warst in Europa nicht mehr glücklich. Dann gehen wir da hin. Und Emmy hat immer mitgezogen, immer. Was immer ich gemacht habe, sie hat die Familie, dass es uns heute finanziell so geht, dass wir also relativ problemlos leben können. Einfach nur meine Frau gewesen. Die hat die ganzen Finanzen verwaltet, die hat die Entscheidungen getroffen, welche Finanzberater und was wir machen sollen und so weiter und so weiter. Und die habe ich, nachdem der Hayes mir das Angebot gemacht hatte in Michigan, da als ich die eine Woche da war, und er sagt, er braucht eine Antwort, schnell, habe ich ihn mir angerufen, war 3 Uhr morgens in Much, wo wir lebten, von Köln so ein bisschen ein kleines Dorf, nicht ein Dorf, aber eine Kleinstadt.
Ja, lebt Rainer Braun ja heute auch.
Ja, ja, der hat damals dann unser Haus, ich glaube, gemietet oder gekauft oder irgend sowas. Das Haus, das meine Frau gebaut hatte.
Ja, okay.
Anyways. Ja, wie gesagt, ich sage einfach keine Zukunft in Europa, und ich dachte, dass ich eine hätte in Amerika. Und das hat sich auch herausgestellt, dass ich eine hatte. Denn ich habe mich da 14 Jahre lang noch gehalten.
Ja. Und Sie sind aber ursprünglich nach Amerika gegangen als Special Vehicle Operations Manager oder so. Ja, also das war nicht Motorsport.
Typische Reaktion von Ford Motor Company, den Namen oder das Wort Racing oder Motorsport zu vermeiden.
Okay.
Und es war auch unsere Absicht, spezielle Autos zu bauen, High-Performance-Cars in Low-Volume. Und das haben wir auch gemacht mit einem Mustang, der hat das erste, hatte einen 2,5 Liter Vierzylinder-Turbomotor, war der erste mit einem Intercooler, den Ford Motor Company jemals gebaut hat. Und aber der ist von der Mainstream Engineering sowas von angegriffen worden. Erstmal auf dem Weg dahin für uns zu gehen. Offiziell konnten die nicht gegen uns antreten, weil Leute wie Pauling und Walter Hayes dahinter standen. Okay. Aber dass sie das uns überhaupt möglich gemacht haben, dazu konnte sich keiner entschließen. Und das war der erste richtige Eindruck, den ich von Ford in den USA bekam, der nichts anderes war als das, was ich in Europa bereits erlebt habe. Gott. Danach haben wir einen richtigen Sportwagen designt, GN34. Der wurde von Giugiaro in Italien, der hat den designt. Und da haben wir eine Menge Geld ausgegeben, 2-3 Jahre daran gearbeitet. Und dann, das Auto war ein Outsourced Project. Design, outside, und das Bauen hatten wir bei einer französischen Company, die früher immer Kutschen gebaut haben, Chausson. Und die wollten das Auto bauen. Und wir hatten relativ unsere ganzen Geschichte hintereinander. Und dann ging der Front in die falsche Richtung. Und all of a sudden, das, was wir an Geld bereitgestellt haben, war nicht ausreichend. Und das hat dann mein damaliger Boss Lou Ross veranlasst, sofort das ganze Projekt zu killen.
Von heute auf morgen, einen ganz eigenen Sportwagen.
Die Company hat $40 Millionen, das so viel hatten wir schon ausgegeben, geschluckt. Und das war's. Der Lou Ross war auch derjenige, der mich dazu veranlasst hat, bei Ford zu retiren in 93, mit der Formel 1. Der hatte es war sehr schwierig, unter den Bedingungen, die Ford offeriert, Leute wie Cosworth oder Keith Duckworth, for instance, motiviert zu halten, weiter für uns zu arbeiten. Weil bei uns kam eine Kacknachricht nach der anderen, waren neue Vorschriften für dies, für das und so weiter und so weiter. Und der hat Lou Ross ist, ohne mir Bescheid zu sagen, bei einem seiner England-Besuche zu Cosworth gegangen. Und Cosworth hat dann, mit denen hatte ich eine unendliche Auseinandersetzung über die Absicht, bestimmte Motoren an andere Leute zu verkaufen, wie zum Beispiel Formel 1, der 6-Zylinder-Turbomotor, den Keith Duckworth entwickelt hat. Erstens war er noch nicht so weit. Zweitens änderte sich die Formel gleich wieder, nachdem wir drin waren mit dem Motor. 2 Jahre später gab es eine neue Formel, 8-Zylinder, Normalmotor. Und dann hat sich Cosworth bei ihm beschwert. Und dann hat er, ohne mit mir überhaupt Rücksprache zu halten, hat er gesagt, okay, ihr könnt Motoren verkaufen, so viele wollt. Kein Problem, ich rede mit Kranefuß und das kriegen wir schon gewesen. Und als das der Fall war, habe ich gesagt, fuck you, mal hier. Und habe einen Brief geschrieben an Red Pauling, meinen ehemaligen Boss, an Phil Benton, der war dann Präsident von United Cell, gesagt, dass ich es unglaublich finde, wie schwierig oder die Schwierigkeit, unter denen ich arbeite, unter normalen Voraussetzungen, jetzt noch mit einem Boss, der überhaupt nicht kommuniziert, wenn er meine eigenen Entscheidungen versucht, rückgängig zu machen oder zu ändern. Und dann gab es ein paar Meetings und dann haben sie mir gesagt, sie könnten mich auch feuern. Ich sage, ja, you can do that, but I'm sure you won't, because I have enough stories to tell and fill some books, if that's what you want. No. We gotta sort this out peacefully und so weiter. Ist nicht funktioniert. Das war im Herbst 93 und dann habe ich early retirement konnte ich nach 25 Jahren machen und das war's.
Ja, eine große Ära zu Ende, aber vorher haben sie noch Formel 1 gemacht und da waren sie erfolgreich, denn Michael Schumacher hat seinen ersten Weltmeistermotor von Ford bekommen, ja. Auch wenn Ford nicht viel daraus gemacht hat.
Das, was dann auch total ignoriert wurde, ne?
Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, dass das so ignoriert wurde.
Ja, ja.
Wie haben Sie Michael Schumacher damals erlebt?
Nicht sehr lange. Der fing an, in Monza zu fahren. Da gab es dann diese nächtliche Auseinandersetzung mit dem
Jordan.
Eddie Jordan, und Bernie Ecclestone hat dann noch eingegriffen. Und sometimes 3 Uhr morgens hat dann den Jordan davon überzeugt, dass er die Schnauze halten soll und das Ganze vergessen soll. Er wird den eh nicht kriegen, und Formel 1 braucht einen guten deutschen Fahrer für den deutschen Markt und so weiter und so weiter. Und dann hat er da und ich das, da ist er Vierter geworden, glaube ich. Da war ich dabei. Wir haben geredet, war ein junger Fahrer. Ich kann nicht sagen, dass wir sofort geklickt haben oder so. Dazu war das einfach zu kurz. Und danach bin ich zu keinem Rennen mehr gegangen.
So, okay.
Das war im September. Wie gesagt, im November habe ich aufgehört. Ne?
Ja, stimmt. Wie war die Zusammenarbeit mit Bernie Ecclestone, wenn Sie mit dem zu tun haben?
Wir haben gesprochen in Hockenheim. Ich glaube, auch in dem Jahr, 93 war ich in Hockenheim, in 83, weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war, dass er für den Schumacher, Nerpasch arbeitete damit sauber zusammen und Schumacher war einer von den Fahrern. Und er sagt, alle drei, die der da hatte, war ein Österreicher, glaube ich.
Und noch ja, Frenzen.
Was?
Frenzen, Schumacher und ja. Wendlinger.
Ja.
Und dann Mercedes Junior Team.
Ob ich mir vorstellen könnte, dass Ford von der Motorenseite eine Unterstützung geben würde. Ich habe gesagt, weiß, wie der Laden läuft. Ich will es gerne probieren, hat aber keiner, der dann das genommen hat. Und dann kam der Flavio Briatore ins Gespräch, und Ecclestone hat mir gesagt, ich sollte mit dem Verbindung aufnehmen. Er wäre ein sehr guter Mann und so weiter und so weiter. Und wir sind relativ gut befreundet gewesen. Und der hat dann, also mit Bernie Schumacher rübergekriegt und Tom Walkinshaw, dessen Neuer hat sich dann da auch reingehängt und so weiter und so weiter. Und dann war Schumacher bei Ford und gewann die Weltmeisterschaft im vorigen Jahr, glaube ich. Und ja.
Und
follow more stories.
Vorher wieder nichts gemacht. Wie war Bernie Ecclestone so als Geschäftspartner, der oder wenn man mit ihm zu tun hatte?
Immer gut ausgekommen. Ein Handschlag reicht, ne? Kein Vertrag oder so. Alles, was kompliziert ist, Leute, die nicht mitziehen, was er denkt, werden an die Seite geschoben, aber guter Mann, sehr guter Mann.
So, aber dann war ja noch nicht der Ausstieg 1993 oder 1992 bei Ford, sondern dann haben Sie noch weitergemacht mit Motorsport.
Oh ja, nein, ich wollte nicht da raus. Ich war ja, wie alt war ich, 55 oder sowas. Ja. Denke ich. Nee, ich habe dann aufgehört. Und dann kamen sehr viele Leute an hier in Amerika und wollten, dass ich mit denen arbeite. Teams, technische Firmen, die im Motorsport waren. Und einer von den Leuten, mit denen ich vorher mal Knies hatte, war Karl Haas. Und der hatte den Sponsor Kmart, was wie Walmart so ähnlich nicht mehr ganz so groß ist, wie sie mal waren. Und die wollten in NASCAR. Und die waren mit Karl Haas in IndyCar und sahen aber, dass NASCAR besser zu denen passte. Und er wollte den natürlich nicht als Sponsor verlieren. Bin ich hier hingegangen, hat er mir gesagt, ich soll ein Team eröffnen, also ein neues Team gründen. Haben wir gemacht. Und dann im August bei dem NASCAR-Rennen in Indianapolis at the Speedway hat dann der Boss von Kmart dem zugestimmt und für einen 3-Jahres-Deal. Ja, damit waren wir im Spiel. War schwierig. Das war schwierig, da einen richtigen, guten Fahrer zu kriegen. Der Einzige, der sich halbwegs anbot, mehr mit seinem Namen, war John Andretti.
Mhm. Einer von den Andretti-Brüdern.
Er hat einfach nicht begriffen, zu denken, wie man in Nesca fährt, which is like 3 or 4 or 5 hours, 5 Stunden.
Ja.
Und du machst das, was du kannst und versuchst nicht etwas zu tun, was das Auto nicht hergibt. Und so landen wir häufiger in den Wänden, als wir es eigentlich vorgehabt haben. Und dann nach 1,5 Jahren kam Cale Yarborough auf mich zu und sagte, er würde gerne den John Andretti zunehmen, wenn wir einen Swap machen konnten. Er hatte den Jeremy Mayfield. Mhm. Den haben wir dann bei uns ins Auto gesetzt. Und dann kam der große Umschwung zwischen Karl Haas geht weg von meinem Team und Roger Penske kauft sich ein. Und das hat eine Menge böses Blut gegeben. Eine Menge. Karl war total devastated. Und Penske als erstes hat er dann mal Kmart rausgeschmissen. Und wir kriegten das Sponsorship von Mobil Exxon.
Ja, dann ist Exxon, okay. Ja.
Größte Ölfirma, glaube ich, immer noch. Und vielleicht nicht mehr. Lange. Ja, und das war natürlich eine super Geschichte, war mehr Geld und so weiter und so weiter. Und dann fing meine Zeit mit Roger Penske an. Und wie ich kannte Roger von den 70er Jahren in Europa, als er Formel 1 machte. Aber daher kannte ich ihn und wir hatten eigentlich immer können. Der war der Erste, der mich besuchte, als ich nach Michigan kam. Und aber dann sofort mitbekam oder sofort concluded, dass da wohl nicht viel drin war für ihn. Denn bei Penske ist es wie bei Ecclestone. Wenn du viel Kohle hast, können wir reden. der wohnte dann auch in Michigan und wir haben uns oft gesehen und privat ausgegangen, und wie gesagt. Aber wenn man für ihn arbeitet, ist das eine ganz andere Geschichte. Nicht? Sein Wort oder the highway. Du bist draußen. Ne?
Okay.
Und ich bin ein schlechter Mitläufer. Hm. Ich kann nie meine Schnauze halten. Und ich habe vielen Leuten auf die Füße getreten, auch vielen Leuten, die mir hätten helfen können und vielleicht sogar gewollt hatten. Aber er und ich kam nicht aus. Und er hat versucht, dann ein paar Spielchen zu machen. Das ist nicht gelungen. Und dann kriegte ich eines guten Tages durch seinen Chief Lieutenant Walt Zarnecki ein Angebot. Und das war, wie gesagt, sehr gut.
Okay. Na gut, aber ich meine,
dann hatte ich... Imi dachte, ich würde kaputt gehen, wenn ich mit der Rennerei aufhören würde. Und hat mich angespornt, weiterzumachen und ein paar Autos gekauft von Penske noch. Und habe Shauna Robinson, das war ein Mädchen oder eine junge Frau, da reingesetzt. Die hatte sicherlich Talent, aber nicht für die NASCAR Cup Series. Dann war mein Sohn Philipp. Fuhr Short Tracks, hatte sehr viel Talent und hätte weitergehen können. Aber der hatte eine unglückliche Liebe und seine Freundin wurde schwanger. Und dann hatte er die Schnauze voll, von der Rennerei ist abgehauen nach Colorado, hat angefangen in Real Estate zu Devon und ist da sehr erfolgreich geworden. Ist jetzt Direktor einer Firma von, die in Utah sitzt, in und in Denver, Colorado, ein neues Business aufziehen will und er macht das.
Ah, okay, also alles klar.
Gut und sehr, sehr gut und die Rennerei fehlt ihm, oft, dass wir heute darüber reden. Und er macht jetzt Sim Racing, genauso wie mein älterer Sohn, der das angefangen hat und hat ihm seine alten Equipment gegeben, das Steering Wheel und Paddlebox und so weiter und so weiter. Sind beide also indirekt in der Rennerei und werden beide auch auf den Namen oft angesprochen, auch zum Beispiel hier zu tun haben.
Ja, davon gehe ich aus. Sie waren in Amerika ein Riesenstar oder sind sie ja immer noch. Da hat ja eine große amerikanische Zeitung, hatte sie ja auf der Titelseite, als sie mit der Rennerei aufgehört haben, oder?
Ja, ja.
Ganz beeindruckend. Ja. Fehlt Ihnen der Motorsport manchmal?
Nee.
Tatsächlich, war das einfach für Sie?
Nach Penske hätte ich total Schluss machen sollen, denn alles, was ich anfing, war totale Scheiße oder wurde total oder ging nirgendwo hin. Dann fing ein Typ, der later versuchte, den Haas, der jetzt in der Formel 1 ist, das ist Haas aus California, den zu überzeugen, in die Formel 1 zu gehen und hat ihn auch, glaube ich, nahezu dazu gekriegt. Und das ging dann schief und dann kam er zu mir und sagte, Indica sähe gut aus für die Zukunft und da gäbe es nur wirklich zwei Hersteller, Lola und die Italiener, die jetzt die Autos bauen. Und dann haben wir versucht, ein Fahrzeug zu designen und zu bauen, hier in North Carolina. Aber mein Herz war nicht drin. Und dass der Typ war ein Riesenarschloch, Betrüger. Nicht intentionally, aber der immer nur Sachen sprach, aber nichts zu Ende brachte. Ja, dann habe ich Schluss gemacht, 2002, 2003. Und habe eine Menge Geld da reingetan. Aber glücklicherweise mich nicht broke gemacht, da hätte meine Frau schon aufgepasst.
Das ist gut.
Und das war's. Dann bin ich auf die Insel gegangen. Wir haben ein Haus in den Bahamas schon seit 30 Jahren. Und da habe ich dann angefangen, nach einem halben Jahr oder so, das Buch zu schreiben. Wie gesagt, kam in alle möglichen Probleme mit Verlegern, die sich weigerten, das zu schreiben oder das zu printen, was ich geschrieben hatte. Und das war's. Das war's. Seitdem, ich weiß, wie ich war. Selbst Sponsoren gingen mir auf die Nerven, wenn die am Sonntag zur Rennerei kamen, zu einem Rennen kamen und dann mit mir reden wollten oder neben mir sitzen wollten an der Pitbox oder sonst wo. Und ich weiß, dass keiner irgendwie so einen alten Heini wie mich heutzutage oder auch vor 10 Jahren permanent da sehen will. Und was soll ich bei irgendwelchen Rennen? Ich habe nichts, wo ich sagen könnte, das ist der Fahrer, der mich interessiert. Nesca hat sich enorm verändert zu dem, was ich habe. Also die Hochzeit, das Ende der Entwicklung, die Bill Franz angefangen hatte, miterlebt. Und dann kam ein Management-Change bei Nesca mit Brian Franz, der das übernahm und auch, keine Ahnung, hat ein paar Mal wegen Alkohol und Drogen investigated wurde und so weiter und so weiter. Das war's. Ne? Das war's. Ich habe mein Leben da verbracht. Ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Die guten, weniger für die schlechten Sachen, aber es war nichts, was ich bereuen würde, wo ich sage, hätte ich doch Kegeln angefangen oder sonst irgendwas. Ja, mein Leben in Kürze.
Sie sagen jetzt, wo Ihre Söhne Simracing machen. Wie finden Sie den Trend?
Bitte?
Wie finden Sie den Simracing-Trend?
Finde ich gut. Finde ich gut, Armin. Das sind Leute, die sind sehr viele Leute, die gerannt haben, selber geraced, Racing gemacht haben. Danny macht Formel 3 und jetzt ist das so eine Indycar-Geschichte. Und er ist im Moment in einer Phase, wo er entweder gut finisht oder crasht. Was anderes gibt es nicht. Und ich bin dabei, ihm zu helfen, das etwas anders zu approachen. Und Philipp macht mehr Oval Racing, weil das hat er ja auch angefangen. Der macht also die ganzen Junior NASCAR-Stufen, die er jetzt hat, die er machen muss, um einen gewissen Status zu erreichen, der ihm erlaubt, dann andere Autos zu fahren zu können und so weiter in Sim Racing.
Okay, interessant. Und Sie coachen das so ein bisschen tatsächlich noch?
Wir reden. Philipp wenig.
Okay.
Aber Dani und ich, wir reden.
Und kann man da tatsächlich von Ihrem Know-how was ableiten auf diese Simulatoren-Geschichte? Also das ist so.
Aber das, was zum Beispiel ihn jetzt betrifft, dass er entweder in der ersten Runde oder in der ersten Kurve crasht oder sensationell fast ist im Practice und im Qualifying, das nicht exekutieren kann, das sind Dinge, die ich absolut kenne aus der Vergangenheit. Fahrer denken differently als normale Menschen. Und manchmal ist es wichtig, da ein Wort da reinzukriegen und dann ist es wiederum einfach, ne? Manchmal.
Was macht für Sie so den perfekten Rennfahrer aus? Oder was war das damals?
Der perfekte Rennfahrer war Jimmy Clark.
Jimmy Clark?
Ja.
Okay.
Der damals schalteten die ja noch wie verrückt, ne? Jede Runde 400-500 Mal oder was weiß ich. Was der mit dem Auto machen konnte. Und ich bin mit Dick Scammell, der Direktor bei Cosworth war und früher Chefmechaniker bei Lotus und für Jimmy Clark gearbeitet hat. Der sagte, zwei Runden vor Schluss war er Dritter oder Zweiter mit dem Abstand. Sagte, da war keiner in seiner Pitbox unruhig, wie ob er wohl gewinnen würde. Das war einfach klar. Der würde in der letzten Runde, in den letzten zwei Runden, die Leute überholen, die er überholen musste, um zu gewinnen. Und er machte das mit einer, man kann nicht sagen Leichtigkeit, weil die Autos waren nicht leicht zu fahren. Aber mit einer unglaublichen Sympathie für die Technik, die das Auto betreibt. Er hat nie was kaputt gemacht. Keine Motoren, keine Getriebe. Ganz seltene Unfälle gab, bis auf den einen, der ihm dann das Leben gekostet hat. Ne?
Ja. Sie sind auch noch mal hin und wieder Rennen gefahren, glaube ich. Einmal, ich weiß gar nicht zu welcher Zeit, da mussten Sie, glaube ich, das fünfte Auto stellen. Also mit Jochen Nerpasch bei Ford. Oder nicht mit Jochen Nerpasch, sondern Jochen Nerpasch hat Sie ins Auto gesetzt, oder?
Mhm. Ja, ich habe dann für Zack Speed gefahren, weil ich habe erstmal selber mir einen Abarth gekauft bei, oder mehr oder weniger, ich würde nicht sagen erschwindelt, aber ich habe doch eine Menge reden müssen mit Erich
Bitter.
Guter Freund. Und wir haben mir dann ein Auto besorgt, ein Tausender Abarth. Und da waren so 6, 7 Leute, die das Auto hatten. Und das waren relativ gute Rennen. Ich habe einige gute Rennen gehabt, aber ich war kein Topfahrer. Und ich hätte auch nie weiterkommen können. Und den Tourenwagen sowieso war kein Geld zu machen. Ne? Absolut. War ein Pott, wenn man gewonnen hatte oder Zweiter oder Dritter wurde. Und das war's. Da bin ich dann, haben wir Autos geliehen von einem Typen in Holland, für den ich auch mal Spar die 24 Stunden gefahren habe, aber da sind wir nicht angekommen. Keine Ahnung. Aber das war auf der Südschleife und Glemser fuhr den anderen und ich das zweite Auto. Und wir wollten praktisch damit, ich glaube, es waren 1600er, Twincam Escorts. Damit wollten wir, glaube ich, eine Alfa Romeo davon abhalten, eine Meisterschaft zu gewinnen. Oder das war die Absicht.
Ja.
Except I was way over my head in der ganzen Geschichte. Ich war langsam im Qualifying. Practice ging. In der Rennerei, gleich am Anfang, zweite oder dritte Runde, kam ich um eine Kurve und da lag ein Auto auf dem Dach und drehte sich und ich bin davor hereingefahren. Und dann die Böschung herunter, überschlagen ein paar Mal. Und ich lag dann auch auf dem Kopf und hatte meine Sicherheitsgurte an und roch Benzin. Und dann kriegte ich leichte Panik. Ich wollte da raus und habe die Sicherheitsgurte geöffnet und fiel dann auf meinen Kopf. Und da brach ich mir dann mein Genick, was ich gar nicht wusste. Das haben die Jahre später erst gesehen. Und dann, das war das Ende. Und meine Frau war auch, das war unser erster Hochzeitstag. Muss also 70 gewesen sein. Mit 69 haben wir geheiratet. Und die saß da mit irgendwelchen anderen Fahrerfrauen und am Nürburgring da in dem Restaurant. Und kam dann an die Boxe wieder. Und die beiden Autos waren, glaube ich, hatten das gleiche Color Scheme.
Branding,
und sowas. Und da kam sie in die Boxe und dann sagten die Leute, die Mechaniker und alle, die da waren, die sagten mir dann, don't worry, he is okay. Und meine Frau hatte gar nicht mitgekriegt, dass ich gar nicht mehr dabei war. Die hat immer nur das eine grüne, gelbe Auto gesehen und hat gesagt, so, das ist wahrscheinlich das zweite. Ich lag im Graben. Das war eines der vielen Rennen, wo ich hätte besser machen können.
Hat sie Ihnen das verboten, dann die Rennerei? Oder hätte sie das noch weiter unterstützt?
Sie hat mir nie was verboten.
Als Ihre Söhne Rennen gefahren sind, sieht man das da mit anderen Augen eigentlich? Also hat man da andere Ängste?
Ich bin zufrieden. Danny ist nie gefahren.
Okay.
Wir hatten mal die Absicht, als wir in Michigan lebten, Jack Rausches Sohn Jackie fuhr Go-Kart. Und Jack hatte das organisiert. Wir haben mit ihm gesprochen und gesagt, die beiden Jungs wollen Go-Kart fahren. Und dann habe ich alles organisiert und hatte einen Mechaniker und einen Hänger und so weiter, alles organisiert. Und dann habe ich mit den Jungs zusammengesessen, habe gesagt, hier ist, was wir tun, das sind die Rennen, die wir machen und da müssen wir hinfahren und bla bla bla. Und dann haben beide gesagt, what about our friends? Was passiert mit unseren Freunden? Habe ich gesagt, well, wenn ihr Rennen fahren wollt, habt ihr relativ wenig Privatleben. Und das war schon für mich die Antwort, die ich brauchte, um das sofort zu stoppen. Weil wenn einer mit so einer Einstellung die Rennerei anfängt und ständig vielleicht bereut, dass er seine Freunde nicht sieht übers Wochenende und die waren jung, das waren also nicht mit Mädchen oder sonst irgendwas zu tun.
Da wusste man, dass es weggeworfenes Geld sein würde als Vater.
Das war's. Aber besser dann als nach einem Jahr von Frustration. Ne?
Ja, das stimmt. Was war so rückblickend die beste Motorsportklasse, die Sie so erlebt haben?
Heutzutage ist definitely Formel 1.
Okay.
Mich noch interessiert. Nesca hat mich wirklich fasziniert da zu der Zeit, als wir anfingen. Die Indy 500 habe ich immer enjoyed, weil es ein riesen, riesen Spektakel ist. Ja, alle Formen von Rennen, zum Beispiel Monte Carlo Rally. Also ich kann nicht sagen, dass es also eine herausragende, in einigen Jahren hat die DRM, Deutsche Rennsportmeisterschaft, war wirklich gut und hat mich fasziniert, aber in einigen Jahren auch nicht. Und so ist es eigentlich mit den meisten Rennsportarten gegangen. Nicht? Da gibt es gute Jahre, an die man sich gut erinnert, und dann gibt es Jahre, die man vergessen hat. Ne?
Und ist das tatsächlich aktuell, ist die Formel 1, wo Sie jedes Rennen noch verfolgen? Oder Sie müssen ja aufstehen für viele Rennen?
Ja.
Tatsächlich. Okay. Wie glauben Sie, wie dies Jahr ausgeht? Wird Mercedes die Dominanz behalten oder wird es ein bisschen spannender?
Die werden mit Sicherheit enger zusammenbleiben. Es kommt darauf an, ob Red Bull diesen Level weiter durch die Saison erhalten kann. Ich denke, dass Mercedes irgendwann einen technischen Vorsprung hat und dann wird das niemanden hindern oder wird es den Hamilton nicht hindern, das achte Mal Weltmeister zu werden. Das ist das, was ich denke.
Unvorstellbar eigentlich. Was halten Sie von Lewis Hamilton als Rennfahrer? Werden Sie den damals verpflichtet?
Sensationell.
Was macht?
Ich meine, er macht Fehler, wie wir es am Sonntag gesehen haben, aber insgesamt, was er aus den Reifen kriegt im Vergleich zu Bottas, der im gleichen Auto sitzt, die Pole Position jetzt in Italien, obwohl die Red Bulls schneller waren, da ist es unglaublich und es ist sensationell, dass er schwarz ist, denn die ganze rassistische Geschichte spielt ja hier eine wesentlich größere Rolle. Weil jetzt in Europa ist es, glaube ich, gelegentlich durch seine Aktionen auch mehr prevalent geworden als vorher.
Glauben Sie, dass wir mal demnächst wieder eine Frau in der Formel 1 erleben?
Glaube ich schon, dass eine Frau, die Frage ist, wird sie konkurrenzfähig sein? Ne? Ich habe immer gesagt, Männer haben eine Mentalität, die irgendwann mal jegliche Vorsicht oder wie auch immer ignoriert wird. Und die fahren, selbst wenn sie sehen, dass sie einen Platten haben, noch so schnell wie es eben geht, noch die eine oder zwei oder drei Runden, die sie fahren müssen, um gewinnen zu können. Selbst wenn sie sich dabei den Hals brechen, was ja in den 60er, 70er Jahren häufig passierte. Frauen haben irgendwo eine Bremse, wahrscheinlich ein genetischer Mutterinstinkt, der selbst bei jüngeren Mädchen oder Frauen durchkommt, dass sie einfach sagen, hey, das ist sinnlos, ich kann eh nicht gewinnen. Das Auto ist kaputt oder ich habe einen Platten oder das Getriebe oder der Motor oder sonst was. Und Männer haben die Tendenz, über solche Sachen gelegentlich, nicht immer, einfach das zu übersehen und trotzdem auf dem Gas stehen bleiben.
Ich glaube aber, nach allem, was Sie gesagt haben, waren Sie auch so ein Typ.
Ja. In vielen Dingen, ja.
Aber okay.
Bin ich auch erfahrener. Ja.
Interessant. Sie haben eine Sache vorhin gesagt, da wollte ich eigentlich vorhin noch nachfragen. Haas das oder Roger Penske die Anteile oder den Anteil von Haas übernommen hat, da gab es viel böses Blut. War nicht Haas, wollte das nicht freiwillig verkaufen?
Das war immer eine große Rivalität zwischen Penske und Karl Haas in IndyCar. Und Penske hat dieses Image als Gewinner, was er ist. Und Karl Haas hinkte immer leicht hinterher, bis auf die Jahre, wo die Andrettis wirklich alles niederbügelten. Aber das war immer vielleicht nur ein oder zwei Jahre, wo er mal richtig vorne war. Normalerweise war Penske immer vorne. Und das alleine hat den Ton gesetzt. Und dann kommt plötzlich dein engster Rivale aus der Indica-Serie und schustert dich da aus dem Team heraus, aus einem NASCAR. Das hat viel böses Blut gegeben. Also bei Karl Penske hat das gar nicht gestört.
Was ist Roger Penske? Sie haben gesagt, jetzt haben Sie wieder Kontakt zu ihm oder jetzt verstehen Sie sich wieder besser, oder?
Er hatte vor ein paar Jahren hier einen riesen Veranstaltung gemacht in der NASCAR Hall of Fame, wie Penske 50 Jahre in der Rennerei. Da hat er alle Leute eingeladen, die für ihn gefahren sind, die mit ihm zu tun hatten und so weiter. Und hat mich auch eingeladen. Und da haben wir uns längere Zeit unterhalten an dem Abend.
Okay.
Und ist alles normal jetzt. Die Rennerei ist erstens nicht sehr conducive, um Freunde zu machen. Weil man ist ja den Leuten, mit denen man immer zusammenhängt, die meisten sind natürlicherweise Gegner.
Klar.
Für andere Teams, für Fahrer, für andere Teams und so weiter und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass, wenn man engagiert ist, so wie ich war, das Ergebnis vom Sonntag mindestens bis Dienstag, Mittwoch gebraucht hat, verkraftet zu werden. Und da man nicht 90% der Rennen gewinnt, oder nur ganz gelegentlich, ist man häufiger in einer schlechten Verfassung als in einer guten Verfassung, als Resultat des Sonntags.
Klar. Sehen Sie eigentlich die Kameradschaft auch ein bisschen weniger verklärt, rückblickend aus den 70er, 80er Jahren? Also wo Sie gerade sagten, man ist eigentlich primär Gegner. Aber ich finde, aus heutiger Sicht hört man immer, oder auch wenn man das in den Büchern liest, ich weiß nicht, ob Sie das Buch haben, Geile Zeit, da klingt das dann immer so durch, als wären die Fahrer eigentlich auch privat, da gab es natürlich Los und Krämer oder was, die erbitterte Gegner auch privat waren, aber dass man eigentlich als Fahrer sich doch gut verstanden hat und da zusammensaß und was heute nicht mehr so ist. Sehen Sie das auch so oder war das damals auch schon eher Feindschaft und heute auch?
Das war nicht viel besser damals. Die Fahrer sind immer in der Hauptsache oder in einer, die einzige Sache, die sie interessiert, sind sie selbst. Position in einem Rennteam oder ob sie in ein besseres Team kommen können, was es benötigt, um das zu erreichen und so weiter und so weiter. Klar gab es Situationen. Wir haben zum Beispiel, als wir wieder in die Formel 1 gingen und ich zu einigen Rennen ging, waren immer gute Abende in der Villa d'Este, in dem Hotel am Comer See. Super Hotel. Da waren Leute wie Graham Hill, der von den alten Zeiten sprach, Jackie Stewart, auch am gleichen Tisch. Über Sachen, die der eine so und der andere so gesehen hat. Das ist das Einzige, was mir auffällt, dass Fahrer ein gutes Verhältnis oder ein normales Verhältnis zueinander hatten. Die meisten waren einfach nur so sehr auf sich selbst bezogen, dass die sich, die waren immer nur mit Leuten zusammen, die sie ohne jegliche Eingrenzung total und immer unterstützten, moralisch oder finanziell oder was auch immer. Ich kann mich schlecht erinnern. Klar, wenn wir abends zum Rennen gingen oder wenn wir abends zum Essen gingen bei einem Rennen und da war Maas, Glemser, wer auch sonst noch immer alles für uns fuhr, dann hatten wir ein Abendessen zusammen. Nicht immer, aber die saßen nebeneinander und redeten normal. Aber das war nicht eine Geschichte, die initiiert wurde von irgendeinem Fahrer und zu sagen, komm, lass uns mal alle zusammentreffen.
Klar. Jetzt kommen wir zu meiner letzten offiziellen Frage, die letzten 50 Liter Sprit. Angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie es verfahren?
Ja, das setzt voraus, dass ich auf eine Rennstrecke will. Will ich aber nicht.
Nein, müssen Sie gar nicht. Sie können,
wie ich immer noch kann, mit dem Auto in die Berge fahren.
Okay, mit welchem Auto?
Ich habe einen Audi. wie heißt der? T-Audi, T-S, T so und so, RS. War so ein Sondermodell, war ich gerade bei Audi in dem Laden und da hatten sie dieses Auto. Und fahre ich seit 2013. Aber da wir normalerweise immer ein paar Monate in den Bahamas sind, hat er jetzt gerade über 40.000 Meilen.
Okay.
Aber es ist ein schönes Auto. Es hat genügend Power, um Gas zu geben, wenn man das braucht. Aber es ist sehr zivil. Ich kann so hier und um Häuser fahren. Genau wie ich früher die Porsches hatte. Die waren von der Charakteristik her ein bisschen sportlicher oder eine Ecke sportlicher als diese. Aber Verträglich.
Super. Und Sie würden bei sich in die Berge fahren, und das sind welche Berge für die Zuschauer, die nicht wissen, wo sie wohnen?
Das sind die Blue Ridge Mountains.
Okay. Sehr schön.
Ja.
Nein, toll. Also die Frage zielt auch nicht nur auf Rennstrecken ab. Viele wählen natürlich Rennstrecken. Ich glaube, da müsst ihr eigentlich mal gucken, welches am meisten gewählt wird. Ich glaube natürlich die Nordschleife, ne? Traditionell.
Ja.
Haben Sie eigentlich ein Herz für so Oldtimer, oder haben Sie das mal gemacht, so an Autos schrauben oder Oldtimer sammeln oder so?
Brian Redman und ich, den kennen Sie wahrscheinlich vom Namen her, Brian
Redman. Ja.
Wir sind befreundet und der ist aktiv in, ich glaube, es ist ein Ferrari-Club, die alte Ferraris rennen. Reiche Leute, unheimlich viel Geld ausgeben dafür, nicht mit Riesen, Motorhomes und so weiter kommen. Und da bin ich mal zu einer Veranstaltung gegangen, aber das hat mir nicht gefallen. Oder hat mich nicht angemacht. Ich kann nicht sagen, dass ich dagegen bin oder dafür. Oder hat mich absolut kalt gelassen.
Okay.
Und dann kann ich auch nicht mich engagieren, wenn ich nicht irgendwie motiviert bin. Ne?
Na ja, klar. Also ist tatsächlich so historische Autorennen oder Veranstaltungen wie Goodwood oder ist
da
das nichts für Sie?
Da hätte ich mal hinfahren können, aber aus dem gleichen Grund, weil allein die am Ende meiner ganzen Rennerei etwas, was ich wirklich mich immer gefreut, jetzt neuerdings gefreut hat, ist, dass ich nicht mehr reisen brauche.
Das glaube ich.
Langstreckenflüge und so weiter. Ich erinnere immer noch die Reisen, die ich nach England machte, manchmal für eine halbe Stunde Meeting. 8-9 Stunden von Michigan to London und 9-10 Stunden zurück.
Krass.
Und Hotels und so weiter. Ich habe die ganze Welt gesehen, aber ich habe mainly nur Hotels und Airports und Straßen gesehen. Nicht kaum was in irgendeinem Land länger geblieben, außer in Kenia. Aber ja, das war, seitdem ich da Leute kennengelernt hatte, das Land mich unglaublich faszinierte und immer noch fasziniert. Ja.
Mensch, Herr Kranefuß, ich hoffe wirklich, dass wir Sie hier in Deutschland trotzdem auf irgendeinem Event nochmal wieder sehen, auf irgendeiner Messe oder was weiß ich was, wo Sie nochmal Ihre tollen Geschichten live erzählen können.
Okay.
Okay, Herr Kranefuß, vielen Dank für das nette Gespräch und für Ihre Zeit.
War kein Problem. War Spaß.
Für mich auch. Bleiben Sie gesund.
Okay, Sie auch. Ja.
Danke. Bis dann.
Jo, tschüss.
So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Buch zum Podcast. Das war der unverwechselbare Mike Kranefuß. Eine Riesenfreude für mich, dass er sich Zeit für die alte Schule genommen hat. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Wenn euch die alte Schule insgesamt gefällt, freue ich mich über 5 Sterne bei iTunes. Und wenn ihr die alte Schule in eurem Podcast-Player oder auf YouTube abonniert, verpasst ihr keinen Gast mehr. Und ich habe noch so einige im Köcher. Versprochen. Bis zum nächsten Donnerstag. Bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.